Brandwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Brandwissen. Heute zu dem Thema Permafrost. Die Moderatoren sind Jorven und Philipp Schubert. Unser Gast am heutigen Tage ist Frau Dr. Josephine Lenz vom Alfred-Wegener-Institut. Herzlich willkommen. Wie geht es dir?
Sehr gut, danke schön.
Wir kommen direkt zur Sache. Frau Dr. Josephine Lenz, welche Tätigkeit füllst du denn beim Alfred-Wegener-Institut aus?
Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und schon seit mittlerweile 15 Jahren am Alfred-Wegener-Institut tätig. Und ich habe viel geforscht, vor allem in der Arktis, auch Projekte geleitet, hatte auch ein ganz tolles Bürgerforschungsprojekt zuletzt und bin mittlerweile sehr gerne in den Bereich Wissenstransfer. Also bin gerne mit Schülerinnen und Schülern zusammen und zeige, wie die Forschung aussieht und was wir in der Hohen Arktis arbeiten.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Wie wir sehen können, haben Sie uns etwas mitgebracht. Was ist denn das und was ist darin enthalten?
Ich packe das mal aus. Das ist in einer Probentüte ein original echter Permafrost. Ein Stückchen Permafrost aus der Hohen Arktis. Und zwar habe ich in dieser Tüte hier, Moment, ein Stückchen aus Tscherski, das ist also in Sibirien. Und ich gebe euch das mal rüber, dann könnt ihr mal anfassen, mal schauen und beschreiben, was ihr seht.
Sehr frostig.
Also es ist wirklich sehr kalt und es ist aber fast einfach nur ein Stein mit Eis sozusagen.
Ja, sehr fest gefroren, ne? Ist dadurch sehr, sehr schwer auch. Da ist Eis drin, habt ihr richtig beschrieben. Und wir werden mal im Laufe dieser Zeit hier beobachten, was passiert, wenn wir den hier in unserem warmen Studio stehen lassen. Und ich packe noch ein zweites Stück aus, einfach weil wir dann einen Vergleich haben. Der kommt nämlich aus Kanada. Den lege ich mal dazu.
Okay.
Wissen Sie denn, wie alt diese Brocken sind und wo sie, also aus welcher Zeit sie kommen?
Das kann man datieren. In dem Fall kann ich nicht genau sagen, wo. Man muss gucken. Also der aus Tscherski, der ist nicht so aus so großer Tiefe. Der kommt aus den ersten halben Meter des Bodens. Das heißt, da sind ein paar Zehner Jahre drin. Und der Teil aus Kanada, der kommt von der Küste. Und das können auch durchaus tausende Jahre sein, je nachdem, wie tief man in den Boden reingräbt.
Ab welchen Faktoren zählt der Boden zu Permafrostboden?
Ja, Permafrost ist eigentlich jeder Untergrund, egal ob es Material ist von Torf, von Sand, von Gestein auch, der mindestens 2 Jahre unter 0 Grad ist, also über die Temperatur von 0 Grad und über eine gewisse Länge, also mindestens 2 Jahre hinweg gefrorener Boden, das nennen wir Permafrost. Und das kann jeglicher Untergrund sein.
Okay.
Waren Sie denn schon mal persönlich auf einer Expedition und wenn ja, was macht man auf einer?
Ja, schon auf einigen. Das ist ein Privileg, was ich genießen darf und durfte. Ich war viel in Alaska, ich war auch in Kanada unterwegs und das sind sozusagen die kleinen Highlights in meinem Berufsleben. Ich habe aber auch die Chance gehabt, schon im zentralen arktischen Meereis zu sein, dann auf einem Forschungsschiff, so dass wir wirklich im Meereis durchs Eis brechen durften.
Ein großes Thema zurzeit ist ja der Klimawandel. Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf Permafrostböden und andersherum?
Das ist eine sehr gute Frage, denn Permafrost ist nicht so unbedingt sichtbar und nicht so ganz so greifbar für viele Menschen. Mit einer wärmeren Lufttemperatur ist es aber sehr logisch, dass auch der Boden wärmer wird. Und wir sehen derzeit, dass sich der Boden in der Temperatur erwärmt und dass er teilweise auch auftaut und damit ganz deutliche Spuren auch an der Oberfläche zeigt.
Wie würden Sie denn Ihren Job, Ihre Arbeit beschreiben alltäglich?
Ach naja, ich habe auch viel Büroarbeit und viel Arbeit am Computer. Das kommt oft darauf an, was man gerade für Aufgaben hat. Ich habe eine Zeit lang auch viel im Labor gearbeitet und habe dort Proben, genau wie diese, die hier auf dem Tisch liegen, untersucht, also verschiedene Analysen vorgenommen. Und dann schreibt man die Ergebnisse natürlich auch auf und man teilt sie mit seinen Mitforschenden, also auch auf Konferenzen zum Beispiel, hält Vorträge. Aber es gehört auch einiges dazu, ja, mit einem Team zusammenzuarbeiten. Also Forschung ist eine Teamarbeit. Wissenschaft geht kaum alleine, man muss im Team arbeiten. Und die Highlights sind natürlich die Expeditionen, dann, wenn wir wirklich vor Ort arbeiten dürfen.
Wie oft gehen Sie auf Expedition?
Das hängt generell davon ab, was für Forschungsarbeiten macht oder was für Themen. Einige meiner Kollegen und Kolleginnen, die fahren schon jedes Jahr, weil sie einfach Beobachtungen machen, die sie wiederholen. Andere fahren alle 2 Jahre, um Bohrkerne zurückzubringen, die erstmal im Labor zu bearbeiten. Ich war zuletzt letzten September unterwegs, also vor einem guten halben Jahr, und habe da mit einer Schule zusammengearbeitet in Nordwestkanada. Das war besonders spannend, weil wir eben wirklich mit den Leuten vor Ort direkt zusammenarbeiten konnten und mit den Landschaftsaufnahmen über Drohnen gemacht haben.
Wenn man auf einer Expedition ist, wie lange ist man dann eventuell auch abgeschnitten von der Zivilisation? Wie kommt man dann in einem Labor zum Beispiel zurecht? Und was vielleicht noch interessant ist, wie man quasi Experimente weiterleitet an andere Forschungsinstituten?
Also wenn wir direkt vor Ort sind, sind wir eigentlich viel draußen. Das ist gar nicht so viel Laborarbeit, schon auch am Abend, dann in den späten Abendstunden. Dann bereiten wir die Proben aber eigentlich so auf, dass wir sie zurücktransportieren können. Also bei manchen Proben, zum Beispiel wenn man Wasserproben nimmt, dann muss man was hinzufügen, damit die nicht weiter reagieren an der Sauerstoff oder an der Luft. Wir machen aber eigentlich vorbereitende Arbeiten und solche Messungen, die man nur vor Ort machen kann. Zum Beispiel pH-Wert, der würde sich vielleicht verändern, den würde man vor Ort messen. Und das heißt, dass wir eigentlich vor allem 4 Proben mitbringen und ansonsten natürlich aber auch viele Kooperationspartner haben. Wir arbeiten ja auch da nicht alleine, sondern im Team. Das heißt, wir verschicken auch Proben zu anderen Menschen in anderen Ländern.
Was war die längste Expedition, die Sie hatten?
Die längste Expedition war bei mir 6-7 Wochen. Das war allerdings auf einem Forschungsschiff. Das heißt, man ist eigentlich auf einem schwimmenden Hotel unterwegs und ist recht komfortabel versorgt mit Essen und warmem Bett. Das ist ein so schon was Besonderes. Die Feldarbeiten, die wir vor Ort machen und dann im Zelt schlafen und wirklich in so einfachen Bedingungen, das ist dann eher so 2, 3, 4 Wochen normalerweise.
Sie haben gerade das Forschungsschiff erwähnt. Mit was reisen Sie denn noch zu den Expeditionen?
Also erstmal muss man in die Region hinkommen. Das ist dann schon auch mit einem normalen Linienflug und dann vielleicht noch einer kleinen Chartermaschine weiter, manchmal auch mit Helikopter. Das ist dann auch ganz cool und spannend. Aber wir versuchen natürlich auch möglichst immer unseren CO2-Footprint gering zu halten, soweit es eben geht. Vor Ort haben wir dann, weil ich habe viel auf Seen gearbeitet, meine Forschungsarbeit hat auf Seen stattgefunden und da haben wir viel mit Wasserflugzeugen gearbeitet. Da kann man wirklich von einem See zum See hüpfen und seine Proben nehmen. Das hängt aber auch wirklich von der Jahreszeit ab. Ich habe auch Winterexpeditionen gemacht. Das heißt, dort sind wir dann zum Beispiel auch mit Schneemobilen unterwegs. Und das ist sozusagen ein sehr einfacher Weg, im Winter so zu arbeiten und zu fahren, wenn man einfach über die Tundra, auf die gefrorene Tundra fahren kann.
Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Eisbrocken, Permafrostbrocken zurückkommen, welche Auswirkungen hat denn die Schmelze von Permafrost auf das Klima und auf den Treibhauseffekt?
Das ist eine sehr gute Frage. Oft wird das ein bisschen nicht so wahrgenommen, weil Permafrost nicht so sichtbar ist. Aber wenn wir uns mal dieses Stückchen Permafrost hier anschauen, ich reiß nochmal zu euch rüber, vielleicht könnt ihr nochmal beschreiben, was ihr jetzt sehen könnt, wo es ein bisschen getaut ist.
Jetzt sehen wir eine eher schlammige Oberfläche. Es ist sehr viel flüssiger und weicher geworden und generell ein bisschen geleeartiger.
Man fühlt jetzt auch schon richtig Erde, die man auch ganz normal auf einer Wiese finden würde, halt ein bisschen mit Wasser aufgeweicht.
Du hast gerade Wiese gesagt, das könnte dann ganz gut passen, weil es ist auch ein bisschen Torf darin. Vielleicht seht ihr hier so ein paar Pflanzenreste rausschauen.
Ja.
Genau. Also es sind Pflanzenreste im Permafrost eingefroren, organische Reste, auch tierische Reste. Und wenn die eingefroren sind, sind die dem Kreislauf entzogen. Das heißt, dann können die Mikroben nicht so sehr aktiv sein. Aber wenn der auftaut, dann werden die Mikroben wieder aktiv und fangen an, den zu zersetzen. Und bei dem Zersetzungsprozess kann Methan und CO2, also Kohlenstoffdioxid, entstehen, also Treibhausgase. Das heißt, durch das Auftauen vom Permafrost können zusätzliche Treibhausgase in die Luft und die Atmosphäre kommen. Was wiederum das Tauen von Permafrost mit dem Treibhausgaseffekt verstärkt. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Effekt, den wir positive Rückkopplung nennen, das heißt, es verstärkt sich selbst. Also Permafrosttauen kann zu weiteren Permafrosttauen führen und zur CO2-Einreicherung in der Atmosphäre.
Würden Sie sagen, dass das 2 große Proben sind oder eher kleine?
Ach, das ist so, vielleicht könnt ihr es erkennen, das ist so eine Scheibe, das ist ein Bohrkern und davon ein Stückchen davon sozusagen. Der ist natürlich viel, viel länger. Das ist ein Teil davon, der nicht für die Analyse benutzt wurde und deswegen jetzt hier zur Verfügung steht.
Und wie groß ist das größte Objekt, sage ich jetzt mal, was Sie jemals gesehen haben?
Also wenn wir von Objekten sprechen, haben wir bei uns am Institut einen Schädel von einem Babymammut stehen. Der wurde in Sibirien gefunden und das ist schon was Besonderes, weil Mammuts gibt es ja heute nicht mehr. Und das ist wirklich die Zeugen der letzten Eiszeit.
Also können sozusagen sogar Tiere in Permafrostböden drin sein?
Ja, wir können teilweise wirklich ganze Körper von kleinen Mammuts finden. Meistens Babymammuts, weil die gut erhalten werden. Größere sind dann eher in einzelnen Knochen zu finden.
Ist mit diesen quasi Leichen im Permafrost die Rekonstruktion von Tieren möglich, von ausgestorbenen Tierarten zum Beispiel?
Ja, durchaus. Das machen dann die Paläontologen.
Und diese Bohrmaschinen, die haben ja solche Bohrkerne. Wie groß sind so die Bohrkerne, die eine Maschine rausholen kann mit einmal?
Also mit einmal müsst du mehrmals immer wieder reinbohren und dann kommen einzelne Stücke raus. Typischerweise sagen wir in Flaschen oder Dosen große Stücke kommen die raus. Und dann, also weil die einfach zerbrechen dann mit der Länge. Aber wir können da schon 10, 20 Meter tief bohren, je nachdem, was für ein Bohrgerät und was für ein Untergrund und was für Zeit wir da auch für investieren.
Wir haben ja eben über die Schmelze von Permafrost gesprochen. Wenn Permafrost taut und die enthaltenen Stoffe freigesetzt werden, was würde dann mit unserem globalen Klima passieren?
Ja, gute Frage. Wenn der Kohlenstoff aus den Pflanzenresten in Form von CO2 und Methan noch weiter freigesetzt wird, dann würde das bis 2100 ungefähr einen weiteren Temperaturanstieg bedeuten von 0,1 bis 0,3 Grad Celsius, was wenig klingt, aber wenn wir mal so unsere Pariser Klimaziele vor Augen haben, bei 1,5 Grad, ist es doch ganz schön viel, was da noch dazukommen könnte.
Es ginge jetzt sehr viel um den Boden und so, aber was passiert, wenn Permafrost schmilzt mit den Menschen?
Das ist ein guter Ansatz, weil natürlich leben in der Arktis Menschen. Und das ist eine Antarktis, da die ist sozusagen menschenleer oder nur von Forschenden bevölkert, ist die Arktis ja bewohnt. Und da wohnen ungefähr 5 Millionen Menschen, also gar nicht wenige, in vielen Siedlungen aber verteilt, also über 1150 Siedlungen, glaube ich, verteilt. Aber die spüren den Effekt ziemlich direkt. Zum einen bauen sie natürlich auf dem Grund, das heißt, der wird auch instabil, wenn er taut, es wird sumpfig, matschig. Und die Konstruktionen, die teilweise bis zum tiefen Boden reichen, also den festen Boden reichen, könnten auch eventuell nicht mehr ausreichen. Aber zum Beispiel einfach auch Wasserleitungen, die überirdisch gebaut werden, damit sie eben nicht einfrieren im Winter, ändern ihre Neigung und es gibt plötzlich ein Problem mit Abwasser und Wasser. Mit der Müllentsorgung gibt es ein Problem, wenn der Boden sumpfig wird. Aber auch ökologisch natürlich gesehen, die Menschen vor Ort sind schon noch sehr auf traditionelle Lebensweise bedacht. Also gehen viel jagen, fischen auch und sammeln Blaubeeren. Und da gibt es natürlich Effekte für die Tier- und Pflanzenwelt, die sich ganz direkt auf die Menschen auswirken.
Wenn das Klima so bleibt, wie es gerade momentan ist und der Permafrostboden richtig doll sinken würde, würde dann irgendwann in, ich weiß jetzt nicht, 200 Jahren oder so, das alles unter Wasser stehen?
Es würde Permafrost, also die Gefrorenes an sich, verschwinden. Also vor allem in dem südlichen Bereich, wo der nicht so tief gefroren ist. Da sehen wir jetzt schon, dass der ganz verschwindet. Und im nördlichen Bereich, da ist der zwar kälter, aber da gab es auch die stärkste Erwärmung. Also da gibt es sozusagen auch Tauprozesse. Wie sich das Wasser, das Grundwasser fällt, ist gar nicht so einfach zu bedenken, weil teilweise rutscht sozusagen auch auf der Oberfläche, verändern sich einfach die Grundwasserströme. Das heißt, es gibt auf jeden Fall einen Einfluss. Und man sagt ungefähr bei 1,5% Grad Celsius Erwärmung, so wie wir sie ja sehr gerade sehen, würden 30% Verlust von Permafrost zu sehen sein. Und je wärmer natürlich, desto mehr Permafrost geht verloren.
Okay.
Gut. Vielen Dank für dieses Interview, Frau Dr. Josefine Lenz. Wir hoffen, euch hat dieses Interview, dieser Podcast gefallen. Und das war's heute mit unserem Blick auf den Permafrost bzw. die Permafrostböden.
Dankeschön.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von ProWissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.